Guten Morgen, ihr Lieben. Wunderbar, perfekt getimt. Ich habe schon gedacht, ich muss meinen Gruß hier umschreiben. So flexibel wäre ich. Ich grüße euch alle hier vor Ort seid. Ich grüße euch, die hier zu Hause nah und fern. Besonders natürlich die Täuflinge. Und jetzt seid ihr vollzählig, kann ich auch euch grüßen und auch euch vom Herzen Danke sagen für das Zeugnis, das ihr heute abgelegt habt. Von eurem Glauben an den Herrn Jesus Christus, das ihr bekannt habt. Ich freue mich auch, dass ich heute auch im Markus-Evangelium weiter predigen kann, die Reihe nicht unterbrechen kann, auch wenn wir heute einen Taufgottesdienst haben. Denn in gewisser Weise werde ich auch diesem Thema gerecht in dem Markus-Evangelium. Wir beschäftigen uns gerade mit dem großen Auftrag Jesu, dass er den Jüngern gab. Und die Taufe spielt da eben in diesem großen Auftrag eine Rolle. Und wenn wir die Verse gleich lesen oder in den Versen, die wir heute lesen und auch gemeinsam uns anschauen werden, werden wir dieses Thema der Taufe streifen, beziehungsweise es ist eine gute Vorbereitung oder es ist eine gute Erklärung für uns, welche Rolle die Taufe eigentlich hat und was die Taufe eigentlich bedeutet und wie wichtig die Taufe auch für uns ist. Von daher lade ich euch ein, mit mir das Markus-Evangelium aufzuschlagen im 16. Kapitel am Ende dieses Evangeliums. Und ich lese heute die Verse 15 und 16. Dann wollen wir beten und dann möchte ich über diesen Text predigen und es euch auslegen. Lasst mich in euch lesen. Vers 15 heißt es, und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Das ist der Text in unserer laufenden Markus-Predigt und er passt heute gut zu dem Gottesdienst. Auch ich möchte beten und für all die, die heute vielleicht zum ersten Mal da sind und denken, warum stehen sie so oft auf und setzen sich hin. Das ist keine rein sportliche Übung, das drückt einfach unsere geistliche Haltung aus, weil wir dadurch unsere Ehre und Anbetung unserem Herrn entgegenbringen wollen. Und von daher, es schadet auch zur Gesundheit nicht. Lasst uns auch zu dem Gebet aufstehen. Jesus Christus, in der Vorbereitung hast du mir eine Last aufs Herz gelegt und du weißt, wie schwer sie auf meinem Herzen liegt. Sie kommt von dir und ich weiß nicht, wie ich das in Worte ausdrücken und wie ich das recht in kurzer Zeit verkündigen kann. Aber ich weiß, dass du der Herr bist, dass du vermagst zu geben, zu leiten, zu bevollmächtigen und ich bitte dich, Herr, segne die Auslegung deines Wortes so, dass du dich dazustellen kannst und den Herzen der Hörer das bewirkst, Herr, was du bewirken möchtest in ihr. In ihnen. So bitte ich das, Jesus, in deinem Namen. Amen. Letzten Sonntag haben wir uns mit dem 15. Vers beschäftigt und ich habe versucht, euch zu zeigen, was die Priorität in diesem großen Auftrag ist. Als Jesus seine Jünger aussandte und ihnen einen Auftrag gab, was ist die Priorität, also was ist ihre Hauptaufgabe, was sollten sie eigentlich tun? Und ich habe es versucht, sowohl grammatikalisch wie auch biblisch, das heißt vom Zusammenhang der Bibel, euch aufzuzeigen, dass der Auftrag darin besteht, des Predigens, des Zeugnisgebens. Jesus sagt zu ihnen, dass die Priorität in dem, was sie tun sollen, sie sollen verkündigen, sie sollen predigen und zwar das Evangelium. Das ist die Priorität in diesem großen Auftrag. Das ist nicht nur dadurch belegt, dass jetzt dass in diesem Satz oder in diesem Vers 15 nur das Predigen in dem Imperativ, also im Auftrag, in dem Befehl steht und im Aktiv, also das, was wir tun sollen, sondern auch ist in der ganzen Bibel oder das Zeugnis der Apostel belegt, dass das der eigentliche Auftrag ist. Ich möchte euch zwei Beispiele geben. Das erste ist das Zeugnis des Petrus, der als der Apostel der Juden so genannt ist, beziehungsweise diesen Schwerpunkt in seinem Dienst hat. Und er fasst es so zusammen, ich bitte euch mit mir Apostelgeschichte aufzuschlagen, Apostelgeschichte Kapitel 10, als Petrus zu dem Cornelius, das ist ein heidnischer, ein Römer gewesen, ein Hauptmann, als Petrus bei ihm nach Hause kommt, und dort eine Predigt erklärt auch das, was er tut. Ich möchte euch vorlesen ab Vers 40 vielleicht. Apostelgeschichte 10 ab Vers 40. Petrus sagt, diesen hat Gott, er redet von Jesus, am dritten Tag auferweckt. und ihn sichtbar werden lassen, nicht dem ganzen Volk, sondern den von Gott erwählten Zeugen, uns, die wir mit ihm gewesen und getrunken haben, nachdem er aus den Toten auferweckt worden war. Und er hat uns befohlen, dem Volk zu predigen und eindringlich zu bezeugen, dass er von Gott verordneter Retter und Richter der Lebendigen und der Toten ist. Diesem geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Also Petrus bezeugt und erklärt dem Cornelius, was er da tut. Und er sagt, weil sie Zeugen sind, hat Jesus sie dazu berufen. Und was sagt er, was ist ihre Berufung? Dass sie predigen und eindringlich bezeugen, dass Jesus der Richter sein wird und dass nur wer an ihn glaubt, die Rettung erfährt. Das ist die Priorität, das ist der Auftrag. Petrus versteht das so und er weiß es. Das ist sein Auftrag. Sein Auftrag ist Predigen. Paulus präzisiert das noch mehr und das finden wir nochmal im 1. Korintherbrief. Und ich bitte euch, mit mir das nochmal aufzuschlagen, auch wenn wir letzten Sonntag das schon gelesen haben. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, 1. Korinther, Kapitel 1, ich habe es gleich. Schreibt Paulus ab Vers 17, denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Nicht in Redeweise, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Auch hier sagt Paulus, was ist der eigentliche Auftrag? Er als der Apostel der Heiden sagt, Christus hat mich gesandt, nicht zu taufen, das ist nicht die Priorität. Das bedeutet nicht, dass Paulus nicht getauft hat. Er sagt ein paar Verse vorher, er hat wahrscheinlich eine Handvoll Leute getauft. Das ist nicht, wozu Gott ihn gesandt hat. Das gehört dazu, definitiv, aber das ist nicht die Priorität, das ist nicht der Hauptdienst, sondern er hat ihn gesandt, das Evangelium zu verkündigen. Und zwar nicht in Redeweise, sondern damit das Wort nicht verfälscht wird. Also der Auftrag sowohl Petrus wie auch Paulus als die Repräsentanten der Mission für Juden und Heiden, sie sagen, dass ihr Auftrag, ihre Priorität in dem Dienst ist, Zeugnis zu geben von dem Evangelium, das Evangelium zu predigen. Das ist die Hauptaufgabe, die ihnen gegeben ist. Paulus macht sogar deutlich, dass der Schwerpunkt sogar nicht auf der Taufe liegt, sondern dass der Schwerpunkt auf der Verkündigung des Evangeliums letztendlich liegt. Und er sagt, dass diese Verkündigung, oder andersrum, er sagt, dass der Grund, warum Gott das so gewählt hat, der Grund, Victor hat schon das in der Einleitung nochmal zusammengefasst und wiederholt, weil Gott beschlossen hat, liebe Geschwister, das ist jetzt sehr wichtig, weil Gott beschlossen hat, nur auf diesem Weg Menschen zu retten. Menschen werden gerettet allein aus Glauben an das Evangelium von Jesus Christus. Das ist der einzige Weg. Und Gott hat beschlossen, durch so eine törichte Methode, durch etwas, was in der Welt Torheit ist, durch etwas, was in der Welt verpönt ist, auch nicht attraktiv ist, auch nicht etwas, wo man sagt, oh, ich würde gerne so viele Predigten hören. Es ist nichts, was die Welt liebt. Gott hat beschlossen, eine Methode zu wählen, eine Botschaft zu wählen und ein Werkzeug zu wählen, das eben nicht attraktiv ist, um Menschen zu retten. Und das ist die Predigt vom Evangelium Jesu Christi. Paulus sagt weiterhin, für die Heiden, also für die Nationen, ist das eine Torheit. Die sagen sowas Dummes. Für die Juden ist das ein Ärgernis. Sagt er, aber für die erwählten Kinder Gottes, ist es Gottes Kraft. Ist es Gottes Kraft. Jedem, der glaubt, ist das Gottes Kraft. So, dass diese Art und Weise, Menschen zu retten durch die Priorität der Verkündigung des Evangeliums, so werden Menschen gerettet. Der eine oder der andere mag einwenden und sagen, die Torheit liegt in der Botschaft, die Torheit liegt nicht in der Methode, sondern die Torheit liegt in der Botschaft. Das heißt, einfach die Botschaft von Jesus Christus ist für die Menschen eine Torheit. Und ich sage, nein, das stimmt nicht. Liest man gerade Kapitel 1 im 1. Korintherbrief, macht Paulus deutlich, dass auch die Methode eine Torheit ist. Er sagt, er hat beschlossen, nicht in Redeweisheit das Evangelium zu predigen, nicht mit philosophischen Gedankengut zu spicken, nicht das so aufzubauschen, dass die Menschen sagen, oh, das ist aber eine interessante Rede, das ist eine interessante Predigt. Sagen, nicht so, damit nicht das Wort Christi zunichte werde, sagt er. Er sagt auch, dass Gott das Schwache der Welt auserwählt hat. Das heißt, Gott wählt nicht nur schwache Methoden, Er wählt nicht nur schwache Werkzeuge, er wählt sogar eine schwache Botschaft. Und dadurch werden Menschen gerettet. Warum macht er es so? Damit absolut deutlich ist, dass es Gott ist, der rettet und nicht der Mensch. Es ist nicht die Beredsamkeit eines Predigers, es ist nicht die Präsentation einer Sache, es ist auch nicht die Überredungskunst oder Manipulation durch irgendwelche Lichter und Lieder oder was weiß ich auch immer, sondern es ist einfach eine Botschaft, und zwar die Botschaft von Jesus Christus. Und Gott hat gesagt, ich werde mich dazu stellen, und das ist die einzige Methode, die einzige Art und Weise, wie ich Menschen retten werde. Das ist für uns so wichtig, um dann auch die Rolle der Taufe im Kontext auch von dieser Stelle, auch das, was ihr heute getan habt, um das richtig zu verstehen. Um das richtig einzuordnen, müssen wir begreifen, dass Gott wirklich nur durch den Glauben an die Predigt, also an die Botschaft des Evangeliums, Menschen rettet. Aber Gott rettet nicht einfach eben nur durch eine Predigt. Das heißt, Gott hat nicht gesagt, ich werde durch die schlechteste Predigt einfach Menschen retten. Da bräuchten wir uns alle nicht vorbereiten, richtig? Könnten wir uns bemühen, einfach die schlechteste Predigt zu halten, die wir halten können. Das ist nicht der Punkt, sondern er sagt, durch die Predigt des Evangeliums. Das heißt, nicht jede Predigt per se rettet Menschen, sondern die Predigt des Evangeliums rettet Menschen. Das ist so entscheidend. Und hier liegt auch ein Stück weit das Versagen der Kanzel und das Versagen der Zeugen. Viele predigen, viele geben Zeugnis, aber sie geben nicht dieses Zeugnis von dem Evangelium von Jesus Christus. Ich habe, als ich letzten Sonntag nach Hause kam, nach der Predigt, und habe abends mir die Nachrichten angeschaut. Das war erster Advent, und da kam in die Nachrichten, was auf den Kanzeln der Kirchen für die Adventspredigten gehalten worden sind. Also was hat zum Beispiel der Papst zum ersten Advent seinen Schäfchen gesagt und was wurde in der evangelischen Kirche, was wurde in der Synagoge, überall, was war das Thema am ersten Advent? Und es war wirklich schockierend, aber zu einem nicht überraschend. Es ging um soziale Gerechtigkeit. Es ging um humanitäre Hilfe. Es ging darum, dass wir um politisches Arrangement. Es ging um Nachhaltigkeit und Retten dieser Welt, Aufhalten der Klimakatastrophe. Das waren die Themen. Das sind die Themen, die von den Kanzeln der ganzen Kirchen gepredigt werden. Am ersten Advent. Und das wird in den Nachrichten ausgestrahlt. Das ist die Botschaft. Nichts vom Evangelium, nichts von Christus, nichts von der Rettung, nichts von der Sünde, nichts vom Gericht, nichts vom Glauben, nichts. Und es geht jetzt nicht nur die evangeliumslosen Predigten, sondern auch nicht jede biblische Predigt vom Markt zu retten. Es wird viel über die Bibel geredet und viel mit der Bibel argumentiert und viel von der Bibel gepredigt. Aber wenn eine Predigt nicht das Evangelium hat, dann ist sie kraftlos. Das heißt, nicht jede biblische Predigt ist eine Evangeliumspredigt. Sondern wenn man das Evangelium von der Bibel predigt, dann stellt sich Gott dazu. Nur die Predigt des Evangeliums, das heißt, wenn die Predigt den Inhalt von Jesus Christus und dem Erlösungsplan Gottes beinhaltet, in welcher Ausgestaltung auch immer, das ist, wozu Gott sich stellt und das ist das Mittel, durch das Gott Menschen rettet und Glauben weckt. Also ist der Auftrag in Vers 15 zuerst mal und der Auftrag und die Priorität ist, predigt das Evangelium. Welche Rolle aber spielt das Gehen? Es heißt ja, geht hin, Markus Evangelium, Kapitel 16, heißt ja, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Welche Rolle hat das Gehen? In der heutigen Missionstheologie wird das Gehen sehr betont. Und auch das habe ich letzten Sonntag schon wieder versucht aufzuzeigen, heute nochmal, weil viele Gäste heute dabei sind, will ich es kurz wiederholen. Der Auftrag ist, geht hin. Der Auftrag ist, predigt. Der Auftrag ist, geht nicht. Der Auftrag ist, predigt das Evangelium. Es ist nicht, geht hin. Ja? Die wissen, was ich sagen will, haben es verstanden. Die anderen sagen, was für ein Kauderwelsch redet er da? So. Worauf ich hinaus möchte, ist Folgendes. Wenn damit gemeint ist, dass wir hingehen sollen und unser Zeugnis ablegen, das Evangelium predigen sollen, dann sage ich, bin ich voll dabei. Wenn aber damit gemeint ist, das geht hin, wir müssen unser Zuhause verlassen und in ein Land ziehen, das wir nicht kennen, wo wir nicht waren, und dass das damit gemeint ist, dann habe ich meine großen Zweifel und meine Bedenken. Aber gerade das ist in letzter Zeit auch in der Missionstheologie so oft das Thema. Man sagt, der Auftrag ist, wenn wir müssen Jesus gehorsam sein, wenn wir gehen. Und ich sage, das ist nicht der Auftrag. Der Auftrag ist verkündigt, predigt, das ist der Auftrag. Allein die Tatsache, und jetzt will ich auch da nicht zu klug daherkommen, aber allein vom Griechischen ist dieses Gehen ein Partizip. Das heißt, es beschreibt etwas, es beschreibt das Hauptverb, das beschreibt den Auftrag. Das heißt, wie sollen wir das Evangelium verkündigen? Und die Schrift sagt, gehend. Es sagt noch gar nicht, ob das ein Befehl ist oder nicht, sondern gehend predigt das Evangelium Gottes. Das ist da eigentlich, was damit gesagt ist. Aber interessant ist, dass dieses Gehen im Passiv steht. Das ist nicht aktiv. Das heißt nicht, und wenn was im Passiv steht, dann drückt es etwas aus, was letztendlich uns gegeben oder an uns oder mit uns geschieht. Das ist der Ausdruck des Passiven. Das heißt, das Gehen ist etwas, was mit uns passiv passiert, aber das Predigen ist etwas, was wir aktiv tun müssen. Warum ist diese Unterscheidung wichtig oder was will ich euch damit sagen? Versteht mich wirklich nicht falsch. Ich will nicht durch diese Predigt eure Faulheit fördern. Ich will damit nicht sagen, hey Leute, ganz gechillt, bleibt auf Sitzen, niemand muss was gehen. Ich will nicht euch eine Rechtfertigung für unsere Faulheit geben. Das ist nicht der Punkt. Was ich aber damit sagen möchte, ist Folgendes, dass in diesem Auftrag etwas Gott, Jesus von uns verlangt oder uns einen Auftrag gibt, dass wir aktiv tun sollen. Und es gibt etwas in diesem Auftrag, was er an uns tut und wir es passiv erleben. Das heißt Folgendes, Jesus sagt, ich werde das zu euch bringen, dass ihr hingeht und das Evangelium, dass ihr hingeht, und zwar in die ganze Welt. Und wenn ich euch in die ganze Welt sende, und glaubt mir, ich werde euch senden, glaubt mir, ihr kommt dahin, predigt das Evangelium. Das heißt, das Gehen ist mehr die Verantwortung Jesu, dass wir gehen, und das Predigen, das ist unsere Verantwortung. Das heißt, wenn er uns gehen lässt, wenn er uns sendet, wenn er uns schickt, dann sollten wir nicht einfach nur gehen und sagen, okay, dann halt wohne ich an einem anderen Ort, sondern dann hat es einen Grund, nämlich predigt das Evangelium. Das ist unsere Aufgabe. Gott sorgt dafür, dass wir gehen. Jesus sorgt dafür, das ist seine Aufgabe. Und das passiert an uns passiv sozusagen. Schaut mal, die Bibel sagt, die Taufe steht ebenfalls im Passiv. Das heißt, die Taufe ist etwas, das ich empfange. Ich lasse mich taufen. Keiner drei von euch hat sich da selbst getauft. Warum muss der Ruben das tun? Weil wir es an uns tun müssen. Klar, wir geben uns hin. Jesus sagt, die Taufe gehört dazu. Ihr geht und lasst euch taufen, aber ihr empfangt die Taufe. Ihr macht nicht die Taufe. Genauso, man empfängt sozusagen den Auftrag und man geht. Das macht Jesus an uns, für uns, aber dabei sollen wir was tun, was ihr getan habt. Wir sollen Zeugnis abgeben, das ist aktiv, das ist eure Aufgabe. Die Aufgabe ist, und bei all dem auch heute, ein Zeugnis abzugeben, das Evangelium zu predigen, zu bezeugen, ich glaube an Jesus Christus. Das ist, was wir aktiv machen, das ist unsere Verantwortung. Es ist nicht so sehr das Gehen. In jeder Bibel, die ich mir dann besorge und dann, weil die andere schon ein bisschen durchgearbeitet ist, schreibe ich mir als erstes hier oben, steht in jeder meiner Bibel etwas drin, da heißt es, Sorge für die Tiefe, Gott sorgt für die Weite. Ich habe vor vielen Jahren das gehört von einem Bruder und ich habe das als junger Kerl verinnerlicht und verstanden für mich selbst als das Verständnis. Meine Aufgabe ist, so tief wie möglich in das Wort Gottes zu gehen, so die tiefe, breite Höhe, Länge der Erkenntnis des Evangeliums zu erforschen und das zu predigen, das ist mein Job, das ist das, was ich aktiv tun muss. Aber die Weite, wie weit dieses Predigen reicht, wen es alles erreicht, dafür ist Jesus verantwortlich. Ich gehe und mache da nicht Werbung, ich gehe nicht hin und das heißt, ich suche nicht die Weite, ich suche die Tiefe. Aber wenn Jesus mir die Weite gibt, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Das macht aus mir keinen passiven Menschen. Aber das heißt, wenn Jesus sagt, Wille, geh dahin, geh nach Schwäbisch Gmünd, glaubt mir, da wollte ich nicht unbedingt hin. Da bin ich gegangen. Wenn er sagt, ich muss nach Heubach ziehen, dann gehe ich dahin. Wenn er sagt, ich soll gehen, dann gehe ich. Wenn er sagt, ich soll bleiben, dann bleibe ich. Aber was ich, ob ich bleibe oder gehe, alles, was ich tun muss, ist was? Predigen. Das Evangelium Jesu Christi bezeugen. Das ist meine Aufgabe. Die Priorität ist das Predigen. Nun, ich glaube aber nicht, dass das die Hauptbotschaft dieser Verse ist. Ich glaube auch, dass bei Jesus es nicht darum geht, wenn er hier von Gehen redet, sondern die Intention bzw. die Botschaft hinter diesem Gehen in diese ganze Welt liegt woanders. Was war, was die Jünger nach der Auferstehung Jesus selbst dann noch verstehen mussten? Sie mussten nicht nur begreifen, oh wirklich, die Schrift erfüllt sich und Jesus ist wirklich auferstanden. Sie mussten noch weit mehr begreifen und Jesus erklärte ihnen noch viel mehr. Was mussten sie sogar noch lernen, nachdem Jesus auferstanden und in den Himmel gefahren ist? Selbst da haben sie noch nicht alles verstanden. Welche Lektion mussten sie also lernen? Was hat er ihnen gesagt? Geht mit mir in die Apostelgeschichte, Kapitel 1. Ich denke, das ist eine gute Stelle, um das aufzuzeigen. Was mussten sie verstehen? Apostelgeschichte, Kapitel 1. Lasst uns Vers 3 als erstes lesen. Da heißt es, diesen, das sind die Apostel, hat er sich auch nach seinem Leiden in vielen sichtbaren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Jesus erklärte ihnen das Evangelium vom Reich Gottes. Und jetzt wird uns gleich gezeigt, was bedeutet das? Also was erklärt er ihnen? Was mussten sie verstehen? Schaut mal mit mir Vers 6. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Also hier bekommen wir einen Hinweis, was hat er ihnen erklärt über das Reich? Was wollten die Jünger wissen? Was haben sie nicht verstanden oder dachten sie verstehen es? Sie fragen, Jesus, du bist jetzt auferstanden, jetzt kannst du ja losgehen. Richtest du das Reich jetzt für Israel her? Was war ihr Verständnis über das Reich? Wo wird Jesus regieren? Wo soll Jesus regieren? In Israel, in dem Land Israel. Natürlich, er ist doch ein Jude, ist ein Davidit. Also ist ihr Verständnis, das Reich Gottes, das Evangelium, begrenzt sich auf was? Auf das Land Israel. Das ist ihr Verständnis. Wann richtest du für Israel das Reich wieder auf? Was sagt Jesus? Schaut mal Vers 7. Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Also über Zeiten und Zeitpunkte, das steht euch nicht zu. So, darüber braucht ihr mich gar nicht fragen. Ich sage euch nicht wann, wie, wo, wann. Das ist Zeit nicht. Aber jetzt schaut mal, er gibt ihnen eine Antwort und sagt, Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als in Judäa, Samaria und bis ans Ende der Erde. Sie denken, das Reich Gottes, das Evangelium ist begrenzt auf das Land Israel und Jesus sagt, nein, das ist es nicht. Ihr sollt meine Zeugen sein, wo? Bis ans Ende der Welt. Das heißt, das Evangelium, das Reich ist nicht begrenzt auf nur auf Israel, sondern es gilt und es wird sich ausbreiten auf der ganzen Welt. Er sagt, Jerusalem, Judäa, Samaria und ans Ende der Welt. Und das ist, was Jesus im Missionsauftrag ihnen gibt. Er sagt, geht hin in die ganze Welt. Das heißt, geht nicht nach Jerusalem, Judäa, Galiläa, wieder Judäa, Jerusalem, Jerusalem, Galiläa, Judäa und hin und her, hin und her. Geht in die ganze Welt. Das Evangelium soll in die ganze Welt, denn Jesus, sein Reich, breitet sich aus auf der ganzen Welt, in den Herzen aller, die zum Glauben kommen, durch den Heiligen Geist. Sein Reich ist nicht von dieser Welt, es ist inwendig, es breitet sich in den Herzen der Menschen aus. Es ist weder politisch, es ist noch sozial, es ist nicht humanitär. Das Reich ist ein inwendiges Reich. Deswegen sagt Jesus, mein Reich ist nicht von dieser Welt, aber geht in diese ganze Welt. Es ist nicht begrenzt auf Jerusalem allein. Achtet mit mir, was Jesus hier sagt. Er sagt nicht, und ihr sollt meine Zeugen sein, anfangend von Jerusalem und so weiter. Da steht nicht, ihr sollt, sondern ihr werdet. Versteht ihr, das ist nicht, ihr sollt jetzt hingehen. Das ist nicht der Auftrag. Geht nicht Jerusalem bis ans Ende der Welt. Das ist nicht der Auftrag. Sondern er spricht, ihr werdet. Das heißt, Jesus selbst sagt, ich werde dafür sorgen, dass ihr meine Zeugen seid. Zwar anfangen von Jerusalem bis ans Ende. Ich mache das. Lesen wir die Apostelgeschichte, sehen wir, wie auf vielfältige Art und Weise Jesus berufen hat, oder? Wie muss der Petrus dazu bringen, hinzugehen, über seine Grenzen hinaus, zum Cornelius, von der Geschichte, die ich euch gelesen habe? Da muss eine Vision kommen, Tücher müssen vom Himmel kommen, mit unreinen Tieren. Und Jesus sagt, was ich für rein erklärt habe, erklär du nicht für unrein. Dann versteht Petrus so langsam, ich muss auch dahin gehen. Geht mit mir in die Apostelgeschichte in Kapitel 8. Das ist ein sehr interessanter Hinweis. Als der Diakon Stephanus gesteinigt wurde, entsteht eine Verfolgung von den Christen. Schaut mal in Kapitel 8, Vers 4 in der Apostelgeschichte, was da steht. Die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Philippus aber ging hin in eine Stadt Samaria und predigte ihnen den Christus. Das heißt, Jesus sorgt dafür, dass man geht. Er tut das auf verschiedene Art und Weise. Er beruft. Wie bei Philippus wird er dann sagen, du geh auf der öden Straße da in der Richtung, da triffst du einen Kämmerer. Er tut das, er beruft. Er sagt, Petrus, geh zu Cornelius. Er sagt, Paulus, geh nach Mazedonien. Er sagt, er beruft und sie gehen. Aber er kann auch anders dafür sorgen, dass wir gehen. Und das ist eine Art und Weise, die wir nicht mögen, oder? In dem Fall, es entsteht eine Verfolgung und die Christen müssen gehen und sie gehen. Jesus sorgt dafür, dass sie gehen. Und da verwendet er sogar Leid, er verwendet sogar Verfolgung, all diese Dinge. Aber es hat einen Nutzen. Schaut mal, und die Zerstreuten und gingen umher und verkündigten das Wort. Sie gingen, dafür sorgte Jesus. Dass sie verkündigen, das ist ihr Auftrag. Predigt. Jesus sorgt dafür, dass Menschen gehen. Wir haben den Auftrag, darin Jesus zu bezeugen. Ich möchte zwei weitere Dinge hinweisen. Ich lese die Bibel schon wirklich sehr lange, ohne das jetzt überheblich zu sagen, aber wirklich Woche für Woche, Tag für Tag, viele, viele Jahre. Und wenn ihr mich da korrigieren und es Besseren wisst, dann sagt es mir Bescheid. Ich fand noch keine Stelle, im Neuen Testament vor allem, nach dem Auftrag der Apostel, wo das Neue Testament die Briefe der Gemeinde den Vorwurf machen und ihre Sünde vor Augen malen, ihnen sagt, wieso seid ihr nicht gegangen? Ich bin wirklich durchgegangen, nochmal innerlich durchgegangen, nochmal durchgelesen. Nehmen wir mal an, die 7-Sendschreiben in der Offenbarung, wo Jesus selbst den Missstand der Gemeinde vor Augen malt und sagt, wo liegt das Problem? Wir finden keine einzige Aussage und ich habe gegen dich, dass du nicht gegangen bist. Wenn das der Missionsauftrag wäre, wenn das der große Auftrag, geht hin, und da müsste ja permanent heißen, und du bist nicht gegangen, und du bist nicht gegangen, oder? Nochmal, korrigiert mich, kommt nachher auf mich zu und sagt, aber die und die Stelle, dann gucke ich es mir an. Ich fand keine, aber wisst ihr, was ich finde? Sehr viele Stellen, wo es heißt, dass sie an den Zeugnis versagt haben, dass sie das Evangelium nicht bezeugt haben. Dass sie im Gegenteil durch ihr Art und Weise, was sie getan und gesagt haben, sogar dieses Zeugnis verunehrt haben, gelästert haben. Das lese ich sehr, sehr viel. Das Versagen ist beim Zeugnis geben, das Versagen ist nicht so sehr das Gehen. Da finde ich viel Vorwurf, Jesu. Ihr tut nicht das, wozu ich euch berufen habe, in dieser Welt Zeugen vom Evangelium sein. Ihr seid Zeugnis von allem möglich, aber nicht vom Evangelium. Ich will es euch andersrum sagen. Nochmal Apostelgeschichte 1, Vers 8. Darf ich euch nochmal da kurz zurückführen? Auf etwas hinweisen. Das sind Kleinigkeiten, aber für mich sind das wichtige Dinge. Vers 8 noch einmal. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Und jetzt, sowohl in Jerusalem, als auch in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Man kann auch anders übersetzen. Und ihr werdet meine Zeugen sein, anfangend in Jerusalem. Judäa, Samaria, bis ans Ende der Welt. Wo beginnt der Auftrag? Heute in diesem Verständnis bedeutet gehen, ich muss in ein Land gehen, das am Ende der Welt ist. Nun, ich denke, wie soll ich das sagen? Ich glaube nicht an diese Flacherde-Theorie. Gibt es Leute, die glauben das? Den hätte ich gern so einen Flug ins All geschenkt, hätte ich Geld. Aber solche gibt's. Und die sagen, ah, hier steht's Ende der Erde, also es gibt so ein Ende. Wo ist das Ende der Erde? Für dich ist es wo? Für mich ist es so Afrika oder so. Oder Kamtschatka. Das ist für mich Ende der Welt. Für aber der in Kamtschatka lebt, wo ist das Ende der Welt? Ist der, oh, ich bin am Ende der Welt. Ja, den mag man erfüllt wahrscheinlich so. Für ihn ist das andere. Europa ist das Ende der Welt, oder? So, es geht hier nicht darum zu sagen, das ist die Ortsangabe, bis dahin müssen wir gehen. Das ist es. Die Mission beginnt nicht am Ende der Welt. Mission heißt bis ans Ende der Welt. Das ist, was er sagt. Das Evangelium wird gepredigt, die werden meine Zeugen, bis zum Ende der Welt und nicht am Ende der Welt. Das heißt, wo beginnt Mission? In meinem Haus. Mission beginnt, ihr werdet meine Zeugen sein. Wo? In Jerusalem. Wo waren die, als Jesus das sagte? In Jerusalem. Und dann werdet ihr wohin gehen? Dann geht ihr nach Judäa und dann geht ihr nach Samaria und dann geht ihr wohin? Dann geht das Ganze bis zum Ende der Welt. Das heißt, wir können nicht sagen, gehen bedeutet, ich verlasse alles und gehe an einen Ort, wo ich nicht war. Was ist aber überall dazwischen? Wenn mir jemand sagt, Willi, grab bis zu der Tür ein Loch. Da gehe ich hin und grab an der Tür ein Loch. Und sage, ich bin fertig. Und sage, ich habe gesagt, bis zu der Tür ein Loch. Ja, ach so, bis zu. Das bis an die Tür heißt doch, dass ich muss hier anfangen bis dahin gehen, oder? Liebe Geschwister, viele träumen von Mission, reden von Mission und sagen, der Auftrag ist, geht. Aber die sind nicht bereit, in ihrem Haus anzufangen, ihre Familie anzufangen, in ihrem Ort anzufangen, in ihrem Bundesland anzufangen, in ihrem Land anzufangen und in ihrem Kontinent anzufangen. Aber anderer Kontinent, ja. Nochmal, ich will es andersrum sagen. Wenn man nicht bereit ist, guck mal, wenn man nicht bereit ist, in dem Land, in dem man lebt, in der Stadt, in der man lebt, in der Familie, in der man lebt, in dem man wo man die Menschen kennt, wo man die Sprache einigermaßen versteht, wo man die Kultur, ob man sie liebt oder nicht, aber man kennt sie, man kennt auch die Gesetzmäßigkeit, was erlaubt ist, nicht erlaubt. Wenn man in dem Land, wo man das schon all das hat, nicht bereit ist, das Evangelium zu verkündigen. Warum meint man, wenn man in ein anderes Land geht, wo man die Sprache nicht kennt, man muss erst lernen, die Kultur nicht versteht, die Gesetzmäßigkeit nicht kennt, ja, dann werde ich dort voll evangelisieren, oder was? Jesus sagt, wer im Kleinen treu ist, den werde ich über Großes setzen. Das heißt, wenn du nicht da, wo du jetzt bist, bereit bist, Zeugnis vom Evangelium zu geben, dann wirst du kein Missionar in Kamtschatka werden. Wird's nicht. Hier beginnt's. Und abgesehen, heute, wir sind hier in Bettringen und wir kriegen Nachrichten aus Mexiko, aus Südamerika, aus Italien, Schweiz, Österreich, Russland, Israel, USA, Menschen, die davon profitieren. Das heißt, wir können vor Ort diesen Dienst tun und weltweit können wir das Zeugnis von Jesus. Ihr versteht, worauf ich hinaus möchte? Der Auftrag ist, wir predigen, das Gehen letztendlich dafür, für die Reichweite, dafür wird Jesus sorgen. Und wir sollten schauen, dass wir in dem, was wir tun, treu sind. Und zwar im Kleinen schon treu sind. Wenn ich mich nicht mal traue, meine Familie vom Glauben zu bezeugen. Meinem Nachbarn, in der Stadt, meinem Arbeitskollegen. Dann werde ich es schwer haben, irgendeinem, ja, ich will jetzt niemanden nennen, um das zu diskriminieren, im Kleinen treu sein. Gehen beginnt da, wo du jetzt bist. Und wenn der Herr die Tür aufmacht, dann gehst du. Macht er die nächste auf, gehst du. Dann gehst du Jerusalem, Judäa, Samaria und dann kommst du vielleicht ans Ende der Erde. Aber du kommst nicht sofort ans Ende der Erde. Schaut euch die großen Missionare, von denen wir sie als groß bezeichnen. Einer meiner Vorbilder, Hudson Taylor. Gott hat ihm aufs Herz gelegt, ein Missionar für China-Inland-Mission zu werden, die Millionen Chinas zu evangelisieren. Wisst ihr, wie viele Jahre er der Vorbereitung gebraucht hat, bevor Gott ihn dahin auch gebracht hat? Er musste in seiner da anfangen, wo er gewohnt hat. Und das waren Jahre an Schule, Jahre an Bewährung, bevor Jesus irgendwann gesagt hat, okay, Hudson, jetzt bist du bereit weiterzugehen. Es dauert. Man muss sich im Kleinen bewähren. Und da gibt es viele Gelegenheiten, das Evangelium zu predigen. Nun, predigt das Evangelium, also geht in die ganze Welt. Wir haben hier mit einer Ortsangabe. Und Jesus musste den Jüngern beibringen, das Evangelium ist nicht auf einen Ort beschränkt. Es ist nicht nur auf das Land Israel begrenzt. So, dann heißt es aber, predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Und jetzt bekommen wir eine Präzisierung, nämlich der Adressaten. Jesus will damit ihnen die nächste Lektion beibringen, die Jünger lernen mussten. Sie mussten nicht nur verstehen, dass das Evangelium nicht nur auf ein Land begrenzt ist, sondern sie mussten auch verstehen, das Evangelium ist auch nicht nur auf die Juden begrenzt. Denn sie würden dann gehen, also Jesus würde sie gehen und sie würden kommen nach Samaria, sie würden kommen dann nach Kleinasien, sie würden kommen nach Europa, Italien, Spanien, was auch immer. Und was würden sie da tun? Wem würden sie das Evangelium predigen? Sie würden hingehen und Juden suchen und den Juden das Evangelium predigen. Und Jesus sagt, nein, 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 ihr sollt nicht nur überall hingehen, sondern ihr sollt auch allen es sagen, zu Juden und Heiden. Das ist, was hier damit gemeint ist. Geht in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Das Evangelium gilt allen. Es gilt nicht nur euch. Ich möchte euch das kurz zeigen. Kolosserbrief. Schlag mit mir den Kolosserbrief auf. So, hab's gleich. Kolosser 1, darf ich euch ab Vers 21 euch vorlesen. Kolosser 1, ab Vers 21. Und euch, die ihr einst entfremdet, er redet von Heiden, und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod. Er redet also von Jesus Christus, der für unsere Sünden gestorben ist. Und dann sagt er, um euch heilig und tadellos unaufsträflich vor sich hinzustellen, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. So, ihr, die ihr in Sünde gelebt habt, ihr werdet gerettet durch das Erlösungswerk Jesu Christi. Wie? Indem ihr in diesem Glauben an das Evangelium bleibt. Wer an das Evangelium festhält, dass in Jesus die Sünde vergeben ist, der wird gerettet werden. Und jetzt schaut mal, was er dann schreibt. Und sagt er, dass ihr gehört habt, dass in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Also er spricht davon, dass die jetzt das Evangelium gehört haben, er redet von den Heiden, und er sagt, dass ihr gehört habt und das unter der ganzen Schöpfung gepredigt worden ist. Das heißt, wenn Jesus sagt, geht hin und predigt der ganzen Schöpfung, dann sagt Jesus nicht, geht hin und sagt es den Bäumen, sagt es den Tieren, sagt es den Bergen, bekehrt dann Flüsse. Wenn er sagt, der ganzen Schöpfung, dann meint er eine lebendige Schöpfung. Und wenn eine lebendige Schöpfung, dann meint er eine Schöpfung, die hören kann. Was hören kann? Das Evangelium, eine Schöpfung, die glauben kann. Von wem ist hier die Rede? Von Menschen. Das heißt, wenn ihr geht hin und predigt der ganzen Schöpfung, dann ist es ein Ausdruck dafür, predigt allen Menschen das Evangelium. Und was er damit meint, begrenzt euch nicht nur auf die Juden. Das Evangelium müssen auch die Heiden hören, denn das Evangelium ist sowohl für Juden und auch für den Heiden. Gott macht keinen Unterschied. Es ist eine so wichtige Aussage, dass die Jünger, die mussten nicht nur begreifen und lernen, oh, wir dürfen uns nicht nur auf das Land Israel begrenzen mit unserer Verkündigung, wir dürfen uns auch nicht nur auf die Juden begrenzen mit unserer Verkündigung. Das Evangelium soll ausgebreitet werden. Das bedeutet, Gott hat sein Volk auf der ganzen Welt und Gott hat sein Volk unter allen Nationen, Stämmen und Sprachen. Darf ich euch nochmal bemühen, eine andere Stelle mit mir aufzuschlagen? Geht mit mir in die Offenbarung. Ich will wenigstens dafür sorgen, dass die Predigt biblisch ist, in der Hoffnung, dass sie aber auch Evangelium ist. Offenbarung, Kapitel 5. Lest mal mit mir Vers 9. Es ist die Rede von den 24 den Ältesten, die vor dem Thron Gottes sind. Und dann heißt es ab Vers 9, und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. So, das Erlösungswerk Jesu Christi gilt wem? Und jetzt kommt eine Liste. Aus jedem Stamm, aus jeder Sprache, aus jeder Nation, aus jedem Volk. Das heißt nicht nur aus den Juden allein. Das bedeutet Predigt der ganzen Schöpfung. Darf ich euch auf etwas aufmerksam machen? Für wem gilt das Blut? Für wen ist er gestorben? Da heißt es, aus jedem Stamm. Hier heißt nicht jeder Stamm. Aus jeder Nation. Hier heißt nicht jede Nation. Aus jedem Volk heißt nicht das ganze Volk. Das Blut Jesu Christi ist vergossen. Ich will es andersrum sagen. Jesus sagt, ich habe meine Kinder. Ich habe mein Volk. Und dieses Volk ist nicht auf ein Land begrenzt. Und dieses Volk ist nicht auf eine Nation begrenzt. Sondern ich habe mein Volk unter allen Nationen. Das heißt, unter den Schwaben gibt es welche, die mir gehören. Unter den Deutschen, das ist das Gleiche fast. Unter den Russen, unter den Chinesen, unter den Afrikanern, unter. Ich habe ihn, und sogar unter den Chinesen gibt es so viele verschiedene Stämme und Völker, Ethnien. Ja. Ich habe in jeder Art von Lebensgemeinschaft und von jeder Art des Volks, habe ich welche, die mir gehören. Nicht, die gehören alle mir, sondern ich habe unter ihnen welche, die mir gehören. Und darum muss man überall hingehen. Denn alle, die Jesus gehören, müssen es hören, oder? Ich möchte nur kurz einen Schritt weitergehen, damit es mit der Taufe doch rund macht. Was hat das Ganze also mit der Taufe zu tun? Geht mit mir wieder in Markus Kapitel 16. Markus Kapitel 16. Also während Kapitel 15 uns die Priorität sagt, was wir tun sollen, nämlich das Evangelium predigen, sagt uns Vers 16, ich lese euch vor, wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Jetzt sagt Jesus, was wird die Reaktion auf diese Verkündigung sein? Geht hin und predigt. Das heißt, ich werde dafür sorgen, dass ihr in die Welt geht. Und eure Aufgabe seid, wird das Evangelium zu predigen. Warum? Weil Jesus sagt, nur auf diesem Weg werde ich mein Volk retten. Nur auf diesem Weg werden Menschen gerettet werden. Und Jesus sagt, es wird zwei Reaktionen geben. Es wird diejenigen geben, die gerettet werden, wenn sie die Predigt, das Evangelium hören. Und dann wird es welche geben, die werden verloren gehen. Und was ist der Unterschied? Warum gehen die einen verloren oder andersrum? Warum werden die einen gerettet und die anderen verloren? Jesus sagt ihnen, die einen, die gerettet werden, heißt es, sie werden dieser Predigt glauben und sie werden sich oder und sie werden getauft sein, getauft werden. So, mal dahingestellt. Das heißt, die Geretteten sind, die glauben und getauft sind. Das ist die erste Aussage. Sagt aber, wer geht verloren? Die nicht glauben. Und von der Taufe ist da nichts mehr die Rede. Warum? Warum? Jesus sagt also, wer das Evangelium hört, der und diesem Evangelium glaubt und getauft ist, wird gerettet werden. Wer aber das Evangelium hört und nicht glaubt, was glaubt ihr, was folgt dann auch nicht? Da gibt es auch keine Taufe. Absolut. So. Jetzt müssen wir darüber kurz nachdenken. Lass mich euch da ein bisschen hineinnehmen. Was sagt diese Stelle und was sagt diese Stelle nicht? Erstens, diese Stelle sagt, dieses Vers sagt Folgendes, dass Glaube und Taufe wichtig oder elementar für unsere Rettung sind. Das sagt diese Stelle. Denn da heißt, wer glaubt und getauft, ich lese euch nochmal vor, wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Das heißt, Glaube und Taufe spielen eine wesentliche Rolle bei unserer Rettung. Es heißt auch, dass wer nicht glaubt, verloren geht, verdammt ist. Das bedeutet, und da taucht Taufe nicht mehr auf. Jetzt denkt ein bisschen mit. Ich hoffe, ich überfordere euch nicht. Das heißt aber, dass die Taufe keine Rolle bei unserer Verdammung spielt. Die Taufe spielt eine Rolle bei unserer Rettung. Wer glaubt und getauft wird. Aber die Taufe spielt keine Rolle bei unserer Verdammung. Da steht nichts, wer nicht glaubt, aber trotzdem getauft ist. Wer nicht glaubt und sich nicht hat taufen lassen, steht da nicht drin. Von Taufe ist keine Rede mehr. Das heißt, das einzige Kriterium, warum man verloren geht, hat nichts mit Taufe zu tun. Da spielt die Taufe keine Rolle. Die Taufe spielt nur eine Rolle, wenn vorher was da ist. Glaube. Was steht hier nicht? Hier steht nicht, dass Glaube und Taufe hier steht nicht, dass Glaube und Taufe keine Rolle spielen bei unserer Rettung. Und das wird heute übrigens gepredigt. Ja? Spielt keine Rolle, was du glaubst. Jeder Weg, jede Religion, alle Wege führen irgendwo in den Himmel. Nein, die Bibel sagt, der Glaube spielt eine Rolle bei der Rettung. Und die Taufe auch. Man kann nicht sagen, ah nein, die Taufe spielt keine Rolle und der Glaube spielt keine Rolle. Der Text sagt etwas anderes. Was sagt die Stelle auch nicht? Die Stelle sagt nicht, dass wer getauft ist und dann das Evangelium hört, dann gerettet wird. Sagt die Stelle auch nicht. Sie sagt nicht, zuerst muss die Taufe kommen, dann muss man predigen, das heißt, man muss hören und dann wird man gerettet werden. Das sagt die Stelle auch nicht. Glaube, Taufe, Rettung. Kein Glaube, keine Rettung. Was erübrigt sich schon allein dadurch? Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte? Jetzt möchte ich noch etwas euch aufmerksam machen. Was hier heißt es, und jetzt ist wichtig, dass das, um was hier in diesem Abschnitt geht, es geht um Rettung. Wie werden Menschen gerettet? Jesus bringt den Jüngern bei, nicht nur, wer wird gerettet, auf der ganzen Welt, und zwar alle Nationen, sondern er sagt auch, wie werden sie gerettet? Und er sagt, sie werden gerettet, indem sie glaubend taufend, interessanterweise sind Glaube und Taufe ebenfalls Partizipien, das heißt, sie beschreiben etwas, wie geschieht etwas. Aber der Unterschied ist, dass Glaube aktiv und Taufe passiv ist. Das heißt, Jesus sagt, wer wird gerettet? Wer aktiv glaubt und wer sich passiv taufen lässt. Und ich sage auch, und in der Reihenfolge. Ich weiß, dass es nicht wenige gibt, die sagen, nein, es gibt hier keine Reihenfolge. Das ist nur, hier heißt es nur Glauben und Taufen, aber hier geht es nicht um eine Reihenfolge. Das stimmt nicht. Wenn man die Verse auseinander nimmt oder aus dem Zusammenhang, dann ja. Nochmal, was ist die Reihenfolge? Jesus sagt, geht hin und predigt. Warum? Weil nur durch die Predigt Menschen gerettet werden, oder? Und dann sagt er, also, wer glaubt und getauft ist, wird gerettet werden. Das ist die Folge, das ist eine Reaktion, das ist eine Reihenfolge. Um glauben und getauft zu werden, was muss vorher passieren? Eine Predigt des Evangeliums, und zwar, sie muss man was? Hören. Wenn ich nicht höre, wie kann ich an das glauben? Wenn ich aber nicht glaube, wie kann ich dann eine Taufe empfangen? Wie kann ich dann gerettet werden? Wenn ich nicht glaube. Inwieweit, Jesus sagt, wer gläubig ist und getauft ist, wird gerettet werden. Inwieweit rettet eine Taufe? Rettet eine Taufe? Die Großkirchen behaupten das. Die sagen, wenn du als Kind getauft bist, wirst deine Erbsünde abgewaschen. Ob du glaubst oder nicht, der Glaube kommt später. Oder der Glaube der Eltern wird dir zugerechnet. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Wer hört, glaubt, sich taufen lässt, wird gerettet werden. Das ist, was die Bibel lehrt. Ich weiß, dass es da verschiedene Varianten dazu gibt und verschiedene Positionen. Ich sage euch wirklich, es gibt eine Taufe, die rettet. Und welche Taufe ist es? Es ist nicht die Taufe mit Wasser. Es ist die Taufe mit dem Geist. Es ist die Taufe Jesu. Johannes sagt, ich taufe mit Wasser, aber es wird einer kommen, der wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Was bedeutet, mit dem Heiligen Geist getauft zu werden? In den Leib Christi hineingetauft zu werden. Was bedeutet, in den Leib Christi hineingetauft zu werden? In seinen Tod und in seine Auferstehung. Das heißt, wenn ich in Christus bin, habe ich Anteil an Jesus. Und wenn Jesus aus den Toten auferstanden ist, so bin ich doch auch aus den Toten auferstanden. Das ist meine Rettung. Wie bekommt man den Heiligen Geist? Wann bekommt man den Heiligen Geist? Wie empfangen wir den Heiligen Geist? Müssen wir getauft werden, damit wir den Heiligen Geist bekommen? Was ist die Voraussetzung für Empfang des Heiligen Geistes? Schlag mir Epheserbrief auf. Liebe Gäste, ich weiß, ihr denkt, wie lange predigt er? Ist doch tauf und alles. Das ist normal bei uns. Ich hoffe, das schreckt euch nicht ab, nochmal zu kommen. Epheser Kapitel 1, Vers 13. Schaut mal, was da steht. In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt, gläubig geworden seid, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist eine Anzahlung auf euer Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums zum Preis seiner Herrlichkeit. Was sagt Paulus? Wer das Evangelium hört, das ist zuerst. Darum muss man hingehen und predigen. Dann sagt er, ihr das Evangelium eures Heils gehört habt, ungläubig geworden seid. Das heißt, das Nächste, woher kommt der Glaube? Aus dem Hören. Das heißt, man muss vorher hören können. Und hier geht es nicht nur um das akustische Hören, allein das ist für die Bibel schon schwierig, sondern hier geht es um ein Hören der inneren, der geistlichen Ohren. Wer das also hört und dann heißt ungläubig geworden, das ist die Reaktion darauf, werdet versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das heißt, hören, glauben, Empfang des Heiligen Geistes. Das ist die Taufe. Und das ist die Taufe, die rettet. Das ist das Zeugnis der Schrift. Ich möchte euch das auf eine andere Art und Weise kurz zeigen. Jetzt noch in den Römerbrief. Römerbrief, Kapitel 10. Ich muss das mit der Schrift belegen. Ich muss es von der Bibel aufzeigen, weil das ist das, was Jesus verkündigt hat und was Jesus bezeugt hat. Römer Kapitel 10. Ich lese euch ab Vers 4. Denn das Endziel des Gesetzes ist Christus, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Das heißt, wir werden gerechtfertigt und gerettet, nicht durchs Gesetz, dass wir Werke tun. Dadurch werden wir nicht gerettet, sondern es gibt eine neue Gerechtigkeit, und zwar aus Glauben an Jesus Christus. Das ist unsere neue Gerechtigkeit. Und wer an Jesus glaubt, für den hat das Gesetz ein Ende gefunden. Das ist, was Paulus hier sagt. Jetzt erklärt er das, Vers 5. Denn Mose beschreibt, die Gerechtigkeit aus dem Gesetz ist. Der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Das heißt, jeder, der hofft, durch seine eigenen Werke vor Gott gerecht gesprochen zu werden, für den gilt es, du musst es tun. Der Mensch, der das getan hat, der wird leben. Also wenn du es getan hast, wirst du leben. Wenn du aber nur versagt hast, keine Chance. Okay? Macht Sinn? Jetzt schaut mal aber Vers 6. Die Gerechtigkeit aus Glauben aber sagt, so spricht nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, das ist Christus herabführen, oder wer wird in den Abgrund hinabsteigen, das ist Christus aus den Toten heraufführen. Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe, in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, sodass Gott ihn aus den Toten auferweckt und gerettet, dann wirst du gerettet werden. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zu Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Paulus sagt jetzt, was ist die neue Gerechtigkeit? Wie wird man jetzt gerettet, wenn man nicht durch das Halten des Gesetzes gerettet wird? Er sagt, aus Glauben. Und jetzt sagt er, aber was bedeutet Glauben? Und er definiert Glauben, und zwar folgendes. Er sagt, wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, der wird gerettet werden. Glaube und Taufe. Wer glaubt im Herzen, aber nicht nur glaubt, woher weiß ich, dass das, was ich glaube, echt ist? Worin offenbart sich die Echtheit meines Glaubens? Versteht ihr, innerlich kann ich glauben, wie viel ich will. Wo wird der Glaube wirklich echt? wenn auf die Probe gestellt wird. Wo wird er auf die Probe gestellt? Wenn du Zeugnis davon geben musst, ob du das glaubst oder nicht. Liebe Geschwister, heute, in unserer heutigen Zeit, Taufe, ich weiß, warst du nervös? Du knallhart, du ein bisschen mehr. Ich sah so aus. Ich war nervös. Meine Tochter hat sich taufen lassen, Hände geschwitzt. Ist normal, oder? Für wie viele ist es ein Grund, sich nicht taufen zu lassen? Da muss ich mich vorne hinstellen. Da muss ich was sagen. Hier falle ich um. Traue ich mich nicht. Liebe Geschwister, ganz ehrlich, hier sitzt keiner, der euch umbringen will. Hier sitzt keiner, oder ich hoffe nicht, hier sitzt keiner, der euch hasst dafür. Die wenigsten fliegen aus der Familie. Die wenigsten von euch müssen den Tod dafür erleiden. Das war übrigens noch am Anfang, genau das. Wer sich zu Jesus bekannt hat, da war es offensichtlich, er hat geglaubt, denn das bedeutete für ihn Konsequenz. Er konnte in seinem Herzen glauben. Aber woher wusste man, dass er wirklich glaubt? Er müsste sich öffentlich zu Jesus stellen. Wie hat man das da getan? Durch die Taufe. Und das bedeutete Ausschluss aus der Gesellschaft. Das hatte Folgen gehabt. Hat man heute Folgen davon? Nicht hier. Geht man nach Irak, geht nach Iran, geht in andere Länder, muslimische Länder. Wir kennen die Geschichten, oder? Da hat es Konsequenzen. Und erstaunlicherweise gibt es dort mehr Taufen als hier. Warum gibt es die Taufen hier nicht? Wir haben sie. Ich bin Gott dankbar, dass wir in letzter Zeit viele haben. Warum? Weil Menschen zwar behaupten, sie glauben, aber wenn sie nur eine Hürde bekommen, diesen Glauben zu bezeugen, sie feige sind. Wie echt ist dieser Glaube? Wie kostbar ist dieser Glaube? Wenn man sagt, das Wasser ist mir zu kalt. Ach ehrlich? Jesus ist für dich gestorben. Und du sagst, das Wasser ist mir zu kalt. Oder werden viele Menschen mich sehen? Ich weiß nicht, sieht man meine Unterwäsche nachher? Ist das dein Problem? Wie viel ist Jesus dir wert? Wie echt ist dein Glaube? Wie kostbar ist dein Glaube? Wenn Paulus also sagt, dass wer von dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, dann ist es kein Werk, sondern das Zeugnis, das Bekenntnis ist ein Ausdruck meines Herzens, meines Glaubens. Und glaubt mir, Jesus stellt unseren Glauben auf die Probe. Ob wir nur im Herzen denken, wir glauben, und sagt, zeig's mir, ob das wirklich echt ist. Und er bringt uns in die Situationen, in denen wir diesen Glauben bekennen. Und wie beginnt unser Glaubensleben? Mit dem ersten Bekenntnis schlechthin. Das ist die Taufe. Nicht die Taufe rettet, die Geistestaufe rettet. Aber die Wassertaufe ist der Ausdruck meines Glaubens, dass ich mit Jesus gestorben und auferstanden bin und dass ich dieser Welt gestorben bin. So, aber wenn ich diese Welt noch fürchte, wenn ich noch von dieser Welt Angst habe oder wenn ich in dieser Welt noch weiterleben will, was glaube ich denn, ob ich wirklich die Geistestaufe empfangen habe? Wenn ich aber wirklich weiß, ich bin der Welt gestorben, was hindert mich, dieses Zeugnis vor ihm abzulegen? Wir haben eine komische Praxis, wir Baptisten. Wir sagen, du kommst zum Glauben, dann musst du dich bewähren. Erst wenn du ein besserer Christ wirst, dann darfst du dich taufen lassen. Das ist nicht biblisch. Die Bibel sagt, wenn du gläubig geworden bist, bekenn dein Glauben. Und wir wissen dann, dass du gläubig geworden bist, weil du deinen Glauben bekannt hast. Vorher kannst du reden, wie viel du willst. Vorher kannst du glauben, wie viel du willst. Bekenne deinen Glauben. Jesus fordert Glaubensbekenntnis. Die Echtheit unseres Glaubens. Von Anfang an. Deswegen sagte, wer zum Glauben gekommen ist und getauft ist, das heißt, wer vom Herzen glaubt und mit dem Mund bekannt hat. Die Geschwister haben hier gerade mit ihrem Mund das bekannt. Ruben hat sie gefragt, glaubst du, sie haben mit dem Mund bekannt. Sie haben ein Zeugnis abgegeben. Wer vom Herzen glaubt und mit seinem Mund bekennt, der wird gerettet werden. Aber liebe Geschwister, wer nicht glaubt daran, was hat er zu bekennen? Wer nicht glaubt, lässt er sich taufen. Er empfängt nicht nur die geistliche Taufe, er empfängt auch keine Wassertaufe. Ich schließe so ab. Ich nähere mich dem Ende. Apostelgeschichte Kapitel 10 noch einmal. Diesmal beeile ich mich mit Aufschlagen, damit das deutlich wird. Ab Apostelgeschichte 10. Nachdem Petrus gepredigt hat, dieses Zeugnis abgelegt hat. Schaut mal, was da steht. Vers 43, Apostelgeschichte 10. Petrus sagt, diesem geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfangen durch seinen Namen. Vers 44, während Petrus nach diesen Worten redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Auf wen fiel der Heilige Geist? Auf alle, die das Wort hören. Sie müssten vorher das Evangelium hören. Sie hörten das und glaubten das. Der Geist kommt. Ich überspringe jetzt das Zungenrede, das erkläre ich euch in ein paar Sonntagen später. Vers 47. Sie sehen das. Und dann heißt es Vers 47. Da antwortete Petrus, könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft werden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir? Was hindert sie jetzt, dass sie getauft werden können? Sie glauben, sie haben den Heiligen Geist empfangen, dann müssen sie auch was bekommen. Das Wasser. Sie bekommen das Wasser, warum? Weil sie die Taufe im Geist empfangen haben. Weil sie gläubig geworden sind. Darum, sagt Petrus, habe ich keinen Grund, ihnen das Wasser zu verwehren. Ich will es euch andersrum sagen. Wann hätte Petrus ihnen das Wasser verwehrt? Wenn sie nicht geglaubt hätten, oder? Er hätte nicht gesagt, oh, was hindert uns? Ja, es gibt, ja, sie glauben nicht. Wie können wir irgendjemandem das Wasser geben, wenn vorher nicht der Geist da ist? Wie können wir jemandem das Wasser geben, wenn er vorher nicht gehört hat? Wie können jemandem das Wasser geben, der vorher nicht geglaubt hat? Wie können wir jemandem das Wasser geben, der nicht bereit ist, das Zeugnis von dem Evangelium abzugeben? Wem? Andersrum. Wie können wir uns taufen lassen, wenn wir nicht glauben? Was haben wir da bezeugt? Was? Wie wichtig ist, dass wir ein klares Verständnis haben von unserer Rettung. Wie viele lassen sich taufen, und ich rede jetzt nicht als Säuglinge, sondern als Jugendliche, aus Gruppenzwang. Oh, meine ganze Jugend hat sich taufen lassen, ich bin noch der Einzige, das ist nur angenehm. Muss ich mich auch taufen lassen. Kurze Zeit später sieht nichts von denen. Wie viele? Ja. Die Bibel sagt und gibt uns eine Reihenfolge. Wer hört und glaubt, der wird gerettet werden. Andersrum sagt Paulus dann, wie sollen wir denn glauben, aber wenn niemand uns predigt? Darum ist, es gibt eine Reihenfolge. Die Reihenfolge ist, geht hin und sagt allen meinen Kindern in dieser Welt, dass sie Rettung in Jesus Christus finden, durch mich. Sagt es ihnen, wer von ihnen zum Glauben kommt und das Zeugnis des Glaubens ablegt, der wird gerettet werden. Wer aber diesem Zeugnis nicht glaubt, es spielt keine Rolle, ob er sich taufen lässt oder nicht. Ob als Kind getauft ist oder als Erwachsener getauft ist, wer aber nicht glaubt, spielt die Taufe keine Rolle. Du magst getauft sein, du wirst verloren gehen. Denn gerettet werden wir allein aus Glauben, nicht durch Werke. Bloß nicht, dass wir die Taufe, Wassertaufe, als ein Werk verstehen, als Werk der Rettung. Nee, ist ein Zeugnis. Zeugnis. In der nächsten Predigt, nächsten Sonntag, Gott sei Dank, gehe ich mit euch weiter und ich möchte mit euch darüber noch weiter nachdenken. Und ich möchte über etwas nachdenken mit euch. Es gibt so eine klassische Sicht, zum Beispiel die katholische Kirche sagt, durch die Taufe der Säuglinge verlieren die Erbsünde. Es gibt eine Sicht der Evangelischen, die sich sehr ähnlich an diese Lehre aneignet. Aber es gibt auch eine andere Sicht, die sagt, nein, das kann nicht sein. Sondern die Taufe ist ein Beschneidungszeichen, ein Bund, ein so wie im Alten Testament das Beschneiden der Kinder und durch das Beschneiden der Kinder, die in das Volk hineinkamen. So ist die Taufe der Säuglinge ein Hineinkommen in den neuen Bund. Und darüber möchte ich mit euch reden. Ist das das, was die Bibel lehrt, ja oder nein? Ich denke, das ist wichtig, dass wir darüber noch ein paar Gedanken machen, damit wir die Bedeutung der Taufe wirklich verstehen. was sie hat. Warum haben wir auf diesem Haus die evangelische Baptistengemeinde? Wir müssen das verstehen. Ich möchte beten. Jesus Christus, und dir Danke sagen für das Zeugnis des Glaubens, das die Täuflinge heute abgelegt haben. Dass sie bezeugt haben, dass was in ihren Herzen nämlich passiert ist. Sie sind, Jesus, mit dir dieser Welt gestorben, in ihren Sünden, und du bist für ihre Sünden gestorben. Und so wie du auferstanden bist, so sind sie mit dir auferweckt worden in einem neuen Leben. Sie gehören nun dir und nicht mehr der Welt. Und sie haben das bezeugt, das, was sie glauben. Und das wird ihnen zur Rettung. Wenn du kommst, um diese Welt zu richten, Herr, sie brauchen sich nicht fürchten. Warum? Sie haben dieses Zeugnis. Und dieses Zeugnis der Taufe haben sie uns nun gegeben, sodass wir uns mit ihnen freuen. Danke für dieses Zeugnis, das wir heute erleben durften, dabei sein durften. Danke für dein Wort, das uns da hineinnimmt, uns erklärt, was wir heute gesehen haben und verstehen, wie wichtig hier ist, dass wir hören können, wie wichtig ist, dass wir verstehen können, wie wichtig ist, dass wir glauben können, was du gesagt hast. In deinem Namen will ich es bitten. Amen.